Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und am Ende des Rohres sitzt der Tobi W. und am Ende des anderen Rohres sitzt der Tobi B. Schöne Grüße hinaus in die dunkle Nacht. Wie geht's euch beiden?
Hallo.
Einen schönen guten Abend, hervorragend geht es uns.
Ja, das
also
ist super.
Zumindest.
Ja,
das
ist, genau.
Das kann ich bestätigen.
Genau, Tobi B. ist Wachzeit jetzt. Viertel nach sieben, 19.15 Uhr, draußen ist es stockdunkel und eiskalt heute. Ja.
Langsam fühle ich mich wohl.
Das ist der richtige Moment, im Podcast-Studio zu sitzen, da ist es schön muckelig warm, der Kamin brutzelt vor sich hin, das Bärenfell ist frisch gekämmt, lecker Kamelle, Fliere und der Prinzgut, was könnte noch schöner sein? Ah, mein Gott, wird das gut.
Jojo, dat.
Genau.
Jojo, dat.
Sehr schön. Ja, ich merke schon.
Was war das hier? Genau, hier, mit den drei verschiedenen Gs in einem Wort.
Ja,
auf Kölsch,
Flugzeugsträger.
Ne? Genau. Auf Kölsch kann man das G auf drei verschiedene Arten und Weisen aussprechen, und zwar in einem Wort. Flugzeugsträger.
So, da haben Sie für heute ausreichend gelernt und wir können uns den Themen widmen, nicht wahr?
Voll wahr.
Ist voll,
ja,
wahr.
Voll viel passiert, ey.
Ja, vielleicht kannst du ja gleich noch deinen süßen Schweizer Akzent auspacken und ein bisschen was über Bern erzählen.
Oh nee, das mache ich nicht, sonst werde ich hier noch gelyncht und aus dem Studio gejagt.
Es gibt ja ein paar Ecken, da muss der Dialekt tatsächlich nativ sein, sonst kriegt man ganz dick auf die Mütze, weil dann die Einwohner oder die Eingeborenen, sage ich mal, sich dann verarschen. Ne? Ist ja in Bayern auch ein bisschen so. Wenn man da rumbayert und man ist kein Bayer, da kann man schon auch mal böse Blicke bis hin zu alten Brezen kassieren. Was durchaus wehtun kann, will man nicht. Aber wenn ich zum Beispiel bei meiner Familie bin in Nordrhein-Westfalen und dann bayer ich da rum, dann sagen die immer, das ist so lustig, wie du dich da eingewohnt hast, wie schön du bayerisch kannst. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber das wissen nur die Bayern. Aber was ist in Bern los?
In Bern gibt's endlich eine Rennstrecke, Kinder.
Nein.
Ach, doch.
Eine Fixe jetzt für immer oder was?
Oh, nein. Jetzt zumindest für ein Jahr eine Fixe. Ja, hier Bern ersetzt ja Zürich für das nächste Jahr, weil Zürich zwei andere Großveranstaltungen geplant hatte im Sommer. Und Bern, die Bundesstadt der Schweiz, springt natürlich heldenhaft ein und hat sich jetzt bereit erklärt, eine Strecke in der Nähe des Rosengartens aufzubauen und zu planen.
Ei, wie romantisch, der Rosengarten.
Ja, oder? Und
wir haben jetzt natürlich auch einen Rosengarten, aber das ist jedoch, das ist vielleicht auch romantisch, aber das ist nicht das, was man sich darunter vorstellt.
Der Rosengarten.
Garten. Mit Zähnen. Ja, viele verwechseln heute noch zürich und zülpisch. Mir passiert das immer, wenn ich auf eFormel.de Artikel lese. Ne?
Wie das nur kommt.
Dieses Jahr kein Eprin zülpisch. Ach, Entschuldigung. Oh. 13 Runden gegen den Uhrzeigersinn. Und bergig ist es in Bern. Nur ich gebe dir ein paar Vorlagen, Tobi.
Ob's 13 nur? Ein bisschen wenig, oder?
Weiß nicht, habe ich gelesen.
Es sind doch Kurven und nicht Runden, oder?
Ja, Kurven.
Na, du, Phil hat nie was anderes gesagt als Kurven.
Habe ich Runden gesagt?
Das Runden gesagt.
Um Gottes Willi.
Das macht aber nix.
13 Kurven gegen den Uhrzeigersinn geht's in dem Kurs um 13 Kurven. Das wollte ich sagen. Und es geht sehr viel bergauf und bergab, weil hügelig in Bern.
Zum Glück ist ja Alpen, ne? Deswegen wird's ein bisschen hügelig. 50 Höhenmeter so etwa. Ich habe das jetzt nicht nachgemessen mit meinem Zollstock, aber etwa 50 Höhenmeter zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt. Es ist alles super eng, es ist alles allerdings auch super schnell. Es gibt echt richtig schnelle Ecken und echt richtig langsame Ecken und eine Strecke, die sehr sehr viel Potenzial hat, meiner Meinung nach. Also für diejenigen, die sich ein bisschen in Bern auskennen, das ist eben Richtung Rosengarten, das ist so im östlichen Teil von Bern, Laubeckstraße, Aargauer Stalden, nach links den Berg runter und dann geht's runter in Richtung Bärengraben, wo übrigens tatsächlich wirkliche Bären drin wohnen. Das ist wieder, das hab ich das in Artikel rein? Ich glaube ja, Tatsache.
Ja, ich las das dort.
Das ist nämlich wieder so eine Sache. Eigentlich ist es so ein Fakt, den recherchiert man, freut sich drüber, aber lässt ihn dann raus, weil es nicht relevant ist. Aber ich fand das so schön, dass da wirklich Bären drin wohnen.
Es ist immer noch nicht relevant, aber trotzdem ist es, trägt zur Stimmung bei.
Ich fand es einfach schön, dass da einfach Bären drin wohnen. So. Und dann geht's wieder den Berg hoch und dann haben wir eine Strecke, die sieht ein bisschen aus wie so dreiecksförmig Und am interessantesten finde ich eigentlich die Boxengasse, weil die ist irgendwie so der ungewollte Anhang. Ja. Es ist halt wirklich so eng in der Gegend da, dass man da nirgendwo eine Boxengasse hinbauen kann. Es ist zu eng und zu wenig Platz, als dass sich das da lohnen würde. Deswegen geht's dann in Richtung Norden, gibt's da so einen Zipfel dran.
So ein bisschen der Blinddarm der Formel-E-Strecke.
Es ist wirklich so ein Blinddarm der Formel-E-Strecke in Bern. Da führt die vorbei an so zwei-, dreistöckigen Wohnhäusern irgendwie. Da wird's natürlich wieder Aufstand geben. Kann ich euch jetzt schon versichern. Die Boxen, also die Garagen selbst müssen wahrscheinlich Rücken an Rücken gebaut werden. Wir haben ja jetzt dieses Jahr auch ein Team mehr. Dann muss da eine Haarnadel gebaut werden. Das ist irgendwie eine dreispurige Straße, wo das alles drauf passieren soll. Das wird ordentlich eng und ja, so ein bisschen sketchy sieht das schon aus. Warten wir es mal ab, wie es dann im echten Leben aussieht. Halten wir jedenfalls fest, Bern hat einen Termin. Das ist der 22. Juni 2019 und eine Strecke, die ist in, oh Gott, wie heißt denn das? Schlosshaldequartier. Quartier? Bestimmt Quartier. Viertel. Im Schlosshaldequartier.
Das ist immer super, beim Tobi beim Denken zuzuhören.
Es passiert nicht so allzu häufig.
Nein. Tobi, wer hat noch was zu sagen?
Ja, kleine Besonderheit. Es ist nicht nur die Streckenführung ist vorgestellt worden, sondern auch der Termin bekannt gegeben worden, und das Rennen findet jetzt zwei Wochen später statt, als es eigentlich in Zürich hätte stattfinden sollen. Und wir hatten es ja schon mal, ich glaube, in der Kurzmeldung anklingen lassen, es war sogar ein richtiger Artikel, der nachher draus geworden ist. Also man überlegt jetzt eventuell die Lücke, die dann zwischen Berlin und Bern herrscht, vier Wochen, sind's laut aktuellem Rennkalender eventuell noch mit einem weiteren Rennen aufzufüllen, aber wie gesagt, das ist im Moment Stand von Gesprächen, und ich denke mal, wir werden euch da auf dem Laufenden halten.
Ja, zum München Glück. Liegt ja wunderbar auf dem Weg von Berlin nach Bern.
Ich wollte sagen, zum Glück hat Phil die Audioplakate aufgehoben von vorletztem Jahr oder sowas.
Ja, wir haben nur Spott geerntet. Ich bin nachhaltig traurig. Keiner wollte die Audioplakate ernst nehmen. Niemand. Ja.
Naja, so ist es.
Schauen wir mal, vielleicht passiert ja noch was Spannendes. BMW gibt ja eine gute Figur ab, und BMW ist einfach München. Da weiß man nicht, was da noch für Musik drin steckt. Aber da sind wir noch nicht, Freunde. Wir gehen nämlich hier schön nach den Notizen vor. Und da steht drin, dass wir jetzt erstmal eine Runde über die neuen Reifen sprechen. Denn wir haben ja ganz andere Anforderungen als die letzten Saisons. Ja, wir haben nur noch ein Auto statt zwei Autos. Es gibt keine Stops mehr, und wir haben mehr Leistung und so weiter und so weiter. Und ein einziger Reifensatz muss jetzt für das komplette Rennwochenende halten. Und das wird wahrscheinlich unter Umständen dann nochmal spannend. Oder ist das Ding jetzt so hart, dass es total lange hält? Aber dann hat es auch keinen Grip mehr. Also es ist immer so ein Wabonspiel, oder? Wer kennt sich aus mit Reifen, Jungs?
Ja, also dazu kann ich was sagen. Die Formel E ist ja sehr, sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Es gibt ja keine Reifenwechsel wie in anderen Rennserien zum Beispiel, sondern ja, Ressourcenschonung ist da ein hohes Gut, was da auch Teil des ganzen Konzeptes ist, und deshalb müssen die Fahrer natürlich auch mit weniger Reifen auskommen. Jetzt haben wir den Fall, dass wir statt zwei Autos nur noch ein Auto haben, und ja, demzufolge die Reifen natürlich länger halten müssen. Die Rennen werden zwar wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein als vorher, aber das hat vielleicht einen minimalen Einfluss. Die neuen Fahrzeuge sind deutlich stärker, sie sind schneller und haben auch mehr Gewicht, weil die Batterie auch deutlich, deutlich größer ist als im Generation One Car. Und deshalb kann es gut sein, dass wir jetzt in der kommenden Saison durchaus die ein oder andere Strecke haben werden, wo die Fahrer ein bisschen drauf achten müssen, ihre Reifen zu schonen. Wir haben ja in der Formel E oftmals mit unterschiedlichsten Bodenbelägen zu kämpfen. Da war ja Berlin mit dem Tempelhof-Rennen, der im Endeffekt auf Beton ausgetragen wird, der EPRI, sowieso schon eine Sonderstellung. Und wie gesagt, da könnte es durchaus sein, dass es auf der einen oder anderen Strecke vielleicht zu Problemen kommt und man so ein bisschen auf die Reifen achten muss, was praktisch bislang quasi so gut wie gar keine Rolle spielte. ob es einen Einfluss aufs Qualifying und oder auf den Attack-Mode haben wird, muss man, denke ich mal, beobachten. Wird mit Sicherheit auch von der Streckenkonstellation abhängig sein. Aber wie gesagt, es könnte durchaus ein Thema werden und ist in der Vergangenheit keins gewesen.
Tja, eine neue Variable im Spiel. Das gefällt mir. Variablen sind immer gut, das macht Autorennen spannender. Nicht, dass es nicht ohnehin schon spannend wäre, ne? Also wir haben uns ja bisher selten beklagen müssen über langweilige Rennen. Da gehe ich aber mal davon aus, dass es einfach so bleibt. Oder sogar noch besser wird. Ich bin ja sehr gespannt auf diese Attack-Geschichte, ob das irgendwie cool ist oder ob mich das nervt. Das kann ich noch nicht so genau sagen.
Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, bei den Testfahrten hat man das ein oder andere Video gesehen, wie dann der Attack-Mode angezeigt wird, nämlich dass das Halo-System mit den LEDs, die daran gebaut sind, entsprechend aufleuchtet. Also das fand ich schon ziemlich cool. Ich glaube, es war der Renningenieur von Jerome D'Ambrosio, der das gepostet hatte. Stimmt's, Tobi?
Also es ist zumindest der ehemalige Renningenieur von Felix Rosenquist gewesen.
Ah, okay.
Ich vermute, das ist jetzt der neue von D'Ambrosio.
Sagt, da könnt ihr gerne mal auch auf unseren Twitter-Account gucken. Da findet ihr das Video noch in der Timeline definitiv. Und ich glaube, wir hatten auch sogar eine Kurzmeldung dazu gemacht. Sieht schon sehr spannend aus.
Ich bin gespannt, wie gut man das sieht. So in der Box stehend konnte man das natürlich super erkennen. Ob man das dann auf der Strecke so richtig gut sieht, müssen wir mal gucken, ne? Wird der jetzt nur für den Attack-Mode benutzt oder hat man noch überlegt, was man jetzt unter Umständen sonst noch machen könnte, so Akkustand zwischendurch oder solche Sachen irgendwie mal aufleuchten lassen?
Also er wird für den Attack-Mode benutzt und man überlegt noch möglicherweise die Nutzung des Fan-Boostes damit anzuzeigen.
Ah, ja.
Aber das ist, soweit ich weiß, noch nicht durch.
Aber gut, da könnte man ja auch noch mal fröhlich blinken lassen, einfach für ein paar Sekunden.
Jo.
Macht schon Sinn.
Und die Dinger sollen auch personalisiert werden, ne? Also die Farben sollen sich von Team zu Team ändern und von Fahrzeug zu Fahrzeug ändern.
Ja, ich gehe mal davon aus, es ist nicht so viel anders als die LED-Strips, die hier an meiner Decke hängen. Rein technisch hast du ja eine Menge Farben zur Verfügung mit den Dingern. Das ist natürlich cool. Finde ich überhaupt schön. Ich finde es ja auch die meisten Autos tatsächlich schön, ne? Aber darum geht es ja gar nicht. Ich schweife ab. Was ist da los? Na, es ist Abend. Wahrscheinlich liegt es daran. Aber wo ich gerade Autos sage, können wir ja vielleicht noch den Sprung gleich auch noch wagen und uns mit noch ein paar Autos und oder Fahrern beschäftigen, die bis zur letzten Sendung noch nicht vorgestellt worden waren. So zum Beispiel der zweite Fahrer vom HVR RaceLab Team. Und es kam, wie es kommen musste. Maro Engel ist raus aus der Formel E, zumindest vorläufig. Der musste ja sein Venturi-Cockpit an Massa abgeben. Und jetzt kriegt er auch kein HWA-Cockpit, denn, Scoop, Riesenmeldung, alle so, F1-Pilot Stoffel van Dorne kommt zu HWA. Ja.
Nein. Na gut. Das war jetzt, wenn man so ein bisschen die Gerüchteküche der Formel E verfolgt hat, jetzt nicht mehr die bahnbrechende Neuigkeit, aber
aber für die da nicht die ganze Zeit versuchen, alle Fäden in der Hand zu behalten oder den Überblick zu behalten, die hören nur, oh, ein aktueller F1-Pilot wechselt in die Formel E, das ist schon eine Meldung.
Ja, definitiv. Und vor allem Stoffel van Dorn ist ja auch nicht irgendjemand. Der ist in absolut souveräner Manier vor 3 Jahren mittlerweile schon Meister der GP2 geworden. Ist dann von McLaren ein Jahr in Japan untergebracht worden in der Superformula. Und hat dann jetzt leider, sage ich mal, die schwächste Zeit von McLaren in der Formel 1 in den letzten 30 Jahren mit Sicherheit zu spüren bekommen. Das fährt im Moment nur ganz hinten rum, was natürlich hauptsächlich am Auto, nicht an ihm persönlich liegt. Aber nichtsdestotrotz, er hat sich da auch nicht so super verkauft, dass er sich unbedingt für einen neuen Vertrag bei McLaren aufgedrängt hat. Und stand dann jetzt zur Verfügung und HWA hat zugegriffen, wohl auch, wie man hört, weil sich Toto Wolff da ein bisschen eingeschaltet und vermittelt hat. Damit ist die HWA-Fahrerpaarung komplett, zusammen mit Gary Paffett, der aktuelle DTM-Champion ist er ja vor einer Woche geworden. Ja, und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Fahrerfahrung, die zu den Besseren gehört, sag ich mal, obwohl ich da natürlich sagen muss, dass das Fahrerfeld in der Formel E insgesamt schon sehr hochkarätig ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist sicherlich nicht die denkbar schwächste Fahrerpaarung. Und da denke ich, können wir aus Fahrersicht noch einiges erwarten. Van Dorn ist auch noch relativ jung, 26. Paffett, ich sag mal, ist ein bisschen so der Gegenpol. Der hat ja 15 Jahre DTM gefahren, ist schon 37, wird jetzt 38. Na, das ist natürlich auch... ich sag mal, es ergänzt sich vielleicht gut einen super erfahrenen und einen jungen Fahrer, der allerdings auch einiges an Erfahrung mitbringt. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sie sich verkaufen werden.
Ja, da ist einiges zu holen. Da kann man auch in seiner Rookie-Saison, ich meine, die beiden Fahrer sind Rookies und das Team ist die erste Saison dabei, da kann man schon auch unter Umständen einen guten Auftakt hinlegen, wenn man so gut aufgestellt an den Start geht.
Ja, ich denke mal, HWR geht's wohl nur drum, sehr, sehr viel zu lernen, aber ich sag mal, das ist ja ganz klar die Vorbereitung auf den Einstieg von Mercedes in der nächsten Saison und ich glaube, da können wir einiges erwarten, wenn sich die Fahrer auch so gut verkaufen in ihrer Debütsaison, dann haben die mit Sicherheit sehr, sehr gute Chancen, dann auch im nächsten Jahr als Mercedes-Werksfahrer an den Start gehen zu können. Und dann sehe ich dann doch durchaus des Öfteren mal einen von den beiden auf dem Siegerpodest. Tja. Vor meiner Glaskugel.
Auge.
In meiner Glaskugel, vor meinem geistigen Auge quasi. Ja.
Man könnte von einer Halluzination sprechen, aber das ist negativ konnotiert. Das machen wir nicht.
Okay. Ich bin ja, also Van Dorn, also das Jahr von Van Dorn bei HWA wird ganz sicher sein Lebenslauf, oder einmal den Lebenslauf aufpeppen und eben auch die Visitenkarte sein in Richtung Mercedes für den Werkseinstieg. Hier kommen wir dann irgendwann. Oder hier bin ich, wenn ihr irgendwann kommt, nehmt mich gleich mit. Obwohl ich sehr interessant finde, wie Toto Wolff momentan anscheinend zur Formel E steht. Das nochmal kurz zur Seite eingeschoben. Die Formel 1 fährt ja momentan in den USA und am Rande von dem Rennwochenende hat er gestern, ich meine, es war Channel 4 in England oder Sky Sports F1 ebenfalls in England, gesagt, dass die Formel E nicht wirklich Motorsport sei. Und das hat dann für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Die Teamchefs der Formel E sind auf Twitter gegangen. Jerry Hughes von NIO zum Beispiel hat sich beschwert und überhaupt haben sich eigentlich alle beschwert.
Was sagt denn dann seine Frau dazu?
Eben. Also
hier ist dein Koffer.
Eh nicht wirklich, was sagt Susi dazu und was sagt er im nächsten Jahr dazu, weil der ist dann ja auch Motorsportchef von Mercedes, auch in der Formel E. Naja,
ja, mich würden
das jedenfalls nur seitlich reingeschoben.
Mich würden die Gründe interessieren, warum ist denn das kein Motorsport? Das ist mir ja unklar, ehrlich gesagt. Wie ignorant kann man sein?
Ich glaube, das ist irgendwas irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen worden. Das ist nur die Hälfte von irgendeinem Satz, ja, wo er in der zweiten Hälfte irgendwie was ganz anderes gesagt hat. Und man weiß doch, wie, ich sag mal, gerade in Großbritannien die Medien vorgehen und durchaus schon mal so ein bisschen was aufgebauscht wird. Dem würde ich nicht allzu viel beimessen. Toto Wolff ist ja auch selber in Valencia gewesen am Dienstag.
Echt?
Bevor er nach Austin geflogen ist. Ich meine, mit seiner Frau zusammen.
Echt?
Ich hätte das bei Sam Smith im Notebook gelesen.
Na dann.
Moment, das muss ich gleich mal gucken, aber ich, wie gesagt, wenn es nicht so sein sollte, dann schiebt's auf meine beginnende Demenz.
Ja, toll, damit kannst du dich aus allem rausreden jetzt. Ne? Ganz schön clever, der Junge.
Kann ich sowas auch machen?
Nein, du kannst es schon machen. Die Frage ist, ob dir das jemand abnimmt mit deinen 13 Jahren.
Ja. Okay, gut.
Okay, ja, keine Ahnung, ob er nun da war oder nicht. Der Tobi W.
Der Tobi schaut das nach.
Unser neutraler Ruhepol für sachliche Diskussionen und objektive Ansichten ist er einfach genau der Richtige hier. Ne? Dann kann man schon sagen, ist wahrscheinlich viel Wahres dran. Gerne werden ja Halbsätze aus dem Zusammenhang genommen und die dann irgendwie dann doch etwas vielleicht nicht ganz anderes, aber doch etwas bedeuten, was derjenige, der es gesagt hat, eigentlich nicht sagen wollte. Ne?
Der Dobi schaut das nach, ob der Toto da war und
ja, kann der machen, das passt schon. Und wir schauen, wir schauen uns derweil das neue Mahindra-Auto an oder den M5 Elektro. Was für ein heißes Ding, oder? Der sieht mal geil aus.
Ja, mit den Streifen da so vorne drauf.
Ich mag den sehr, das sieht echt gut aus.
Mhm, absolut. Und die Fahrerpaarung, die hat's auch drauf, ne?
Junge, Junge, erzähl mal.
Absolut. Also die im letzten Jahr war ja schon der Oberheimer mit Nick Heidfeld und Felix Rosenqvist, mhm, wir erinnern uns. Die sind beide in Anführungszeichen weg. Rosenqvist verabschiedet sich in Richtung IndyCar Series. Nick Heidfeld ist Entwicklungs- und Test- und Reserve- und Ersatzfahrer.
Und Spezialberater.
Und Spezialberater.
Das muss ich ihn mal fragen, was das bedeutet.
Ich auch. Ich weiß nicht, was ein Spezialberater von Rennfahrern macht.
Genau, das ist einfach alles.
Ja. Ja. Naja. Jedenfalls ganz weg ist er noch nicht, aber er wird wohl nicht mehr fahren. Ja. Stattdessen haben wir zwei neue Fahrer bei Mahindra. Einmal, wie wir schon ganz lange vermutet haben, Jerome D'Ambrosio.
Neu. Also neu bei Mahindra natürlich.
Ja, bei Mahindra ist er neu.
Ja, richtig.
Jerome D'Ambrosio, ne? Vorher 4 Jahre bei Dragon gewesen. Einer von den 6 Piloten, die alle 45 Formel-E-Rennen bisher absolviert haben. 2-mal gewonnen, beide Male, weil Lucas Di Grassi disqualifiziert wurde.
du weißt doch, wie das ist. Am Ende interessiert es keinen mehr, wie du gewonnen hast.
Ja, das ist, genau. Weil irgendwann sterben auch so Dinos wie Dinos wie ich aus. Haha. Die Situation erinnern. Und dann steht einfach nur noch in der Statistik 2 Siege. Und dann hast du da 2 Siege schon. Mhm. 5-mal auf dem Treppchen. Und auf jeden Fall einer, der weiß, wie man an so einem Lenker nach links und rechts dreht. Und
Wer ist der andere bei Mahindra?
Und der andere bei Mahindra, das ist der nächste Ex-Formel-1-Neuzugang, nämlich Pascal Wehrlein.
Guck an.
Überraschend. 2015 Mercedes DTM-Meister geworden. Ne? Danach ist er in die Formel 1 gewechselt.
Jüngster DTM-Champion aller Zeiten damals.
Dann zu Männer gegangen und zu Sauber gegangen in die Formel 1, knapp 40 Rennen absolviert, dann zurück in die DTM und jetzt aus der DTM zurück, nee, nicht zurück, aus der DTM.
Nach vorne in die Formel E.
Nach vorne in die Formel E. Meine Güte, das ist ein heftiges Line-Up, oder?
Ja, muss man schon sagen.
Für einen 23-Jährigen ist das schon, das können nicht viele aufweisen.
Das stimmt, das noch dazu. Also Pascal Wehrlein kann ganz sicher fahren. Ich erinnere mich da an einen WhatsApp-Chat. Ich bin noch in einer Formel-1-Fangruppe aus antiken Zeiten bei WhatsApp dabei. Und da stand dann an einem Tag drin, Van Dorn geht in die Formel E. Am nächsten Tag Mahindra stellt Wehrlein und D'Ambrosio vor. Und ich habe es mir nicht verkneifen können und habe das GIF geschickt mit Kermit, der am Tee nuckelt und na,
ich hab's euch doch gesagt, genau.
Ja, ich hab's euch doch gesagt. So, meine Herren, das war's. Also HWA mit Van Dorn und mit Paffett und Mahindra mit D'Ambrosio und Wehrlein. 2 super starke Lineups und die beiden Lineups, die haben wir dann auch schon in der letzten Woche im Auto erleben können. Denn, meine Damen und Herren, es standen ja offizielle Pre-Season, Vorsaison, Testfahrten an. Und das Ganze im spanischen Valencia.
Ja.
Boom.
Was ist hängen geblieben? Boom. Tja. Was ist hängen geblieben? Was bei mir am meisten hängen geblieben ist, ich weiß, das muss man immer alles relativ sehen, aber das, was am meisten hängen geblieben ist.
Der Münchner.
Der Wahlmünchner, der hat sehr aufmerksam verfolgt, wie tatsächlich, wieder mein persönliches Erwarten, BMW da auf einmal das Glänzen anfing in Valencia. Ne? An allen 3 Tagen Bestzeiten in den Asphalt gepflügt und Alex Sims, der hat zwar schon mal Formel-E-Autos gefahren, aber glaube ich oder nach meinem Empfinden einfach eine riesen Show abgeliefert dort in den 3 Tagen. Und das ist bei mir am meisten hängen geblieben, denn ich habe ja immer so ein bisschen Unktar, BMW, die machen jetzt hier mit Andretti, was soll denn da jetzt bei rauskommen? Ja, jetzt belehren sie mich eines Besseren. Ja, es sind die Testtage, ja, das ist eigentlich keine wirklich relevante Strecke, denn wir wissen, die Rennstrecke in Valencia ist doch eine bisschen andere Schublade als die engen Stadtkürschen, die man normalerweise in der Formel E sieht und fährt. Aber dennoch finde ich, wie hat, ich weiß nicht, wer von euch den Artikel geschrieben hat, da wurde ein doch sehr deutliches Ausrufezeichen gesetzt von BMW, finde ich. Und das muss man auch mal erwähnen. Denn die sind halt neu da irgendwie auch, ne? Gute Leistung.
Gute Leistung.
Weil die haben
wir
da
klatschen?
Ja, klatschen wir mal. Das ist geil, wenn man richtig gut versetzt klatscht, dann klingt das, als wären wir 12 Leute. Das ist echt gut.
Ja, wunderbar. Ja.
Okay, wie, Tobi, lass uns wieder sachlich werden.
Ja, wie du schon sagst, die ist natürlich das ein ganz, ganz großes Fragezeichen, ob das doch tatsächlich eine Aussagekraft für die neue Saison hat. Wie gesagt, es ist so viel neu, so viele neue Fahrer, die Autos sind zum ersten Mal, ich sag mal, von verschiedenen Teams sind die Autos auf der gleichen Strecke bewegt worden. Die ein oder anderen Teams hatten noch technische Probleme. Wie gesagt, man kann, denke ich mal, da nicht allzu viel reininterpretieren, zumal man auch natürlich nicht weiß, wer jetzt wie oft Qualifying-Simulationen gefahren hat. Deshalb, aber wie gesagt, es ist, macht BMW macht keinen schlechten Eindruck, definitiv. Und ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, in der kommenden Woche wird auch wieder eine Performance-Analyse kommen, die wir von den Sessions bei den Testfahrten angefertigt haben. Und da wird es auch noch die ein oder andere Überraschung geben.
Oh, Überraschung. Ich liebe Überraschung.
Ja. Ich auch. So, ja. Was nehmen wir noch mit aus Valencia? Also einmal BMW-Bombe, aber in Klammern halt. Was nehmen wir noch mit? Audi? Fand ich auch ganz gut, oder? Audi war zuverlässig. Die waren jetzt nicht immer die schnellsten, aber das müssen sie bei Testtagen eben auch nicht sein, sondern einfach erstmal nur zuverlässig und effizient. Und das schien mir doch so zu sein. Also es gab wirklich sehr, sehr wenige Probleme zu vermelden aus dem Audi-Lager, sowohl beim Werksteam als auch beim Kundenteam Virgin. Gute Runden absolviert, viel getestet, viel gefahren, viele Kilometer und damit Daten gesammelt. Ich würde auch sagen, Audi hat einen erfolgreichen Test, oder?
Definitiv. Ja, ne?
Absolut.
Ja, nicht ganz so erfolgreich war Venturi und auch Kundenteam HWA. Die hatten durchaus des Öfteren technische Probleme und wenn sie dann fuhren, waren sie auch nicht ganz vorne mit dabei. Da muss noch einiges aussortiert werden. Mahindra hat auch hat ganz gute Leistung gezeigt, war ein bisschen schlechter, aber als man das aus der letzten Saison gewohnt war und die wohl mit Abstand geringsten Kilometer oder der wenigsten Kilometer ist Nissan gefahren. Ganz, ganz große Story. Hängt zum einen damit zusammen, dass man so ein paar Problemchen hatte, aber auch damit, dass ihnen kurzfristig ein Fahrer abhanden gekommen ist. Was haben wir vor der Saison nicht alles spekuliert, wer bei Nissan fahren könnte. Nico Prost ist raus gewesen, Jan Martinbrough war eine Möglichkeit. Der Japaner, wie heißt er noch, Tobi?
Mitsunori Kakaboshi.
Genau der. Der war im Rennen um das Cockpit. Nissan hat auch noch den einen oder anderen weiteren Piloten getestet und dann vollkommen überraschend den Dumps Formel 2 Piloten Alexander Albon, halbthailändischen Briten,
er ist, sag ich mal, aber lebt in Großbritannien.
Ja, wie gesagt, ich glaube Vater Thailänder, Mutter Briten, wie gesagt, startet mit thailändischer Rennlizenz, wie gesagt, den jungen Fahrer präsentiert, alle waren total überrascht, erstaunt, das hätte niemand gedacht. Ja, und dann fangen die Testfahrten in Valencia an und auf einmal ist Alexander Albon weg. Genau so ist es gewesen, der ist Dienstag am Vormittag, als die Testfahrten anfingen, ist er abgereist. Und zwar ist er zu Red Bull beziehungsweise Toro Rosso gereist, um dort Vertragsverhandlungen zu führen, um in der nächsten Saison das Formel-1-Cockpit von Brandon Hartley zu übernehmen. Ich sag mal, Red Bull gehen die eigenen Junioren aus, die man in die Formel-1-Autos setzen kann. Und deshalb müssen sie jetzt zusehen, dass sie andere Fahrer mit reinbringen. Pascal Wehrlein war ja auch im Gespräch. Alex Albon ist schon mal im Red Bull Förderkader gewesen, ist dann da aber nach seiner ersten Formelsaison rausgeflogen, wo er nicht ansatzweise ein Bein auf den Boden gebracht hat. Hat mittlerweile allerdings gezeigt, was er für ein großes Talent ist, ist auch aktuell Zweitplatzierter in der Formel 2 Meisterschaft, hinter George Russell und noch vor McLaren Megatalent Lando Norris. Hatte das Cockpit bei Nissan bekommen und dann jetzt auf einmal ist er weg und Nissan ist stinksauer, dass sie den jungen Fahrer da ins Cockpit gesetzt haben, Vertrag gegeben haben und der scheißt einfach auf seinen Vertrag gut Deutsch gesagt, sagt Nissan hatte dann über Nacht Oliver Rowland einfliegen lassen. Es war allerdings zu spät, um ihn noch auf die Meldeliste zu setzen, so dass auch am Mittwoch, am zweiten Testtag, einzig und alleine Sebastian Buemi den oder die Nissan-Boliden fahren durfte. Und ja, dann war der am Donnerstag ja der Ruhetag und am Freitag durfte Oliver Rowland dann endlich ins Auto springen. Ist ein Mann, der auch durchaus Formel E-Erfahrung hat. Er hat auch Formel E-Erfahrung, hat auch schon ein Rennen gefahren. War damals Ersatzmann für Nick Heidfeld, als der sich die Hand gebrochen hatte und ein Rennen aussetzen musste, damals bei Mahindra.
Ich glaube, immer noch geprellt.
Ich glaube, es wurde gebrochen und er ist operiert worden.
Das hatten wir damals doch schon.
Ja.
Also er hatte sich
die Hand verletzt.
Er hatte Aua an der Hand.
Genau, er hatte sich die Hand verletzt. Wie gesagt, Oliver Rowland ist dann am Freitag eingesprungen, hat den Nissan bewegt und sorgt halt alles in allem dafür, dass Nissan relativ wenig Kilometer zurückgelegt hat. Sebastian Buemi scheint mit dem Auto gut zurechtzukommen. Es scheint nicht so schlecht zu sein. Aber alleine die Tatsache, dass ihnen jetzt viel, viel weniger Daten zur Verfügung stehen, als beispielsweise BMW oder Audi, die wirklich Kilometer haben abreißen können, das ist kontraproduktiv für eine gute Debütsaison von Nissan. Und dann habe ich hier noch in der Liste stehen, NIO wunderschön mit 3 Ausrufezeichen. Da kann der Tobi vielleicht was mehr zu sagen.
Ja, ich erzähle gleich was zu NIO, aber ich mag noch kurz bei Nissan Edams einhaken. Okay. Und nochmal, um den Punkt von Tobi zu unterstreichen, wie viel denen jetzt so fehlt. Ich meine, wir hatten 3 Testtage angesetzt, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Dienstags ist Albon, glaube ich, sogar noch ein paar Runden gefahren, wurde danach aber von Helmut Marko wahrscheinlich angerufen, meinte, komm mal her. Übrigens sehr interessant, auch kurz nachdem Pascal Wehrlein vorgestellt wurde. Also es scheint wohl mit Wehrlein zusammenzuhängen. Der war ja auch noch kurzzeitig im Gespräch bei Toro Rosso. Dann wurde Toro Rosso von Wehrlein, ne, so von der Liste gestrichen, weil eben Formel-E-Vertrag. Und danach hat sich Toro Rosso beim nächsten Formel-E-Fahrer, nämlich bei Alex Albon, gemeldet. Naja, jedenfalls ist der dienstags ein paar Runden gefahren, war dann weg, über Nacht
Ich hab gerade nachgeguckt, der Nissan mit der 22 ist am Freitag nicht auf der Strecke gewesen.
Ja, aber
Dienstag.
Echt gar nicht, okay, gut.
Ja.
Also noch nicht mal das, okay. Und dann wurde über Nacht eben Rowland eingeflogen, der durfte nicht starten am Mittwoch, Donnerstag war Medientag. Und am Freitag, wenn dann beide Fahrer da gewesen wären, hat es geschüttet wie selten zuvor. Es waren wirklich Überflutungen in Ostspanien. Da gibt's irgendwo auf Twitter noch eine Animation von Daten, wo es runterkommen sollte. Und auch Valencia war davon eben betroffen. Eben eine Stadt im östlichen Spanien. Entsprechend wenig konnte getestet werden. Und Roland ist eben gefahren, aber eben nur die paar Runden im Nassen. Und das ist eben wichtige Informationen für Nissan, die vor Diriyah fehlen, weil man kann eben auch nicht mehr entwickeln und arbeiten und schrauben an den Fahrzeugen, bevor es zum Saisonstart nach Saudi-Arabien geht. Das war jetzt die letzte Möglichkeit. Die gehen nochmal zurück in die Werke, die Autos werden auseinandergepflückt und dann nochmal zusammengebaut und nochmal und hier und da.
Aber man kann an sich nichts mehr entwickeln, außer der Software. Und dann werden die zusammengepackt und verladen und dann geht's nach Diriyah zum Saisonstart. Also das waren die letzten Meter, die Nissan hätte nutzen können und jetzt fehlen sie denen auch noch. Naja, und hier der NIO-Punkt. Es gibt einfach jetzt Fotos, ne, wegen aller Autos auf der Strecke. Es sind auch Fotografen natürlich dabei. Und entsprechend wollte ich mich auch nochmal äußern über die Lackierung für Saison 5. Mahindra ist schön, das haben wir gerade eben schon anklingen lassen. Da sind so schöne Streifen auf der Nase, die sehen richtig gut aus. Aber auch NIO, boah, richtig, richtig hübsches Auto. Also meine Lieblingslackierung bisher, warten wir mal auf Dragon. Das sind ja die einzigen, die noch fehlen. Aber NIO gefällt mir richtig, richtig gut. So viel eigentlich zu den Tests. Ich habe jetzt aber noch was Kleines mitgebracht. Und zwar gibt es nämlich Aufnahmen von Fahrzeugen, und zwar aus der Onboard-Kamera mit Mikrofon dran. Und da gibt es auch was von den neuen Gen-2-Autos, besonders von Jaguar. Ich habe irgendwo noch was von Nissan gefunden. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr ganz, wo das Video war. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal nur um Jaguar. Und wir hören jetzt den Jaguar, wie er über die Startzielgerade fährt und durch die Schikane. Und zwar im Gen-2-Auto. Und danach hören wir uns mal das Gen-1-Auto an. Und hören mal, wo der Unterschied liegt. Mats ab! Also klingt dann doch ganz unterschiedlich bei den beiden. Ne? Also einmal, man hört eben diese 50 Kilowatt mehr, die jetzt im neuen Regelwerk festgeschrieben sind. Dann ist es dazu noch ein komplett neuer Antriebsstrang. Ne? Also Richago hat ja auch selbst angekündigt, dass diesmal alles in-house gebaut wurde mit x neuen Einzelteilen. Und das hört man schon den Unterschied. Und das Gleiche gilt auch für die anderen Teams. Können wir gespannt sein, was dann in Diriyah zu hören ist. Aber halten wir auf jeden Fall fest, Generation 2 klingt auch anders als Generation 1.
Da muss ich ja das Intro neu machen. Junge.
Habe ich auch schon dran gedacht. Und
das wird schon Sinn machen.
Der Woche. Oh.
Den Fakt der Woche auch noch. Um Gottes Willen.
Es wartet so viel
Arbeit auf uns.
Mist, ey. Okay, gut. Na, kümmern wir uns drum.
Könnte schlimmer sein. Es könnte sein, dass wir nichts zu tun hätten. Das wäre auch nichts. Dann würden wir uns langweilen. Und langweilen ist nicht gut.
Das Spannendste aus Valencia, fand ich, war aber eben neben der Beurteilung von, wie sind die Autos jetzt drauf und wie sehen sie aus und wie klingen sie, die Rennsimulation, die gefahren wurde.
Ja. Die hätte ich gerne im Fernsehen angeguckt. Die kam da nicht, blöderweise.
Nee. Ja.
Aber es war wohl ein heiß umkämpftes Rennen, habe ich gelesen.
Ja, nicht nur das, es wurde auch leider kein Live-Timing zur Verfügung gestellt. Also man musste, da von uns ja keiner vor Ort war, musste der Tobi, der den Ticker bedient hat, sich da aus den sozialen Medien bedienen lassen, sag ich mal, von Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren. Aber wie gesagt, ich hätte es auch gern gesehen, muss wohl ziemlich interessant gewesen sein. Was ist denn alles passiert, Tobi?
Ja. Wir wissen erstmal darüber, dass es anscheinend gar kein richtiges Rennen gewesen ist.
Oh.
also die Autos haben sich zwar schon Saures auf der Strecke gegeben, aber es war nicht so ein klassisches Rennen mit Startaufstellung und 5 Ampeln und ab die Post und dann wird regeneriert die Energie, also das schon, also wurde schon rekuperiert, aber es war nicht so ein Rennen im klassischen Sinne, wie man ein Autorennen sich vorstellt. Es wurde zum Beispiel einfach mit der grünen Ampel am Boxenausgang gestartet oder sowas. Also alle haben sich aufgestellt und dann ging's los und dann haben wir halt eine Dreiviertelstunde Rennen gehabt. Wobei das Rennen halt noch ein bisschen länger dauerte. Wir haben eine halbe Runde irgendwie Autos im Kreis fahren sehen, bis dann Stoffel van Dorn ausgefallen ist. Das ist eben dieser Venturi-Antriebsstrang im HWA drin. Ne? Und ein paar Meter später hat sich Daniel Abt mit dem ersten Unfall der Saison krönen dürfen und hat sein Auto in die neu eingebaute Schikane auf der Start- und Zielgerade geplankt. Hat den Koffer mal so richtig eingeplankt.
Das wird für immer und ewig bleiben, diese
Aussage. Ja, wirklich. Patrick Simon, eine Legende hinter dem Mikrofon. Naja, jedenfalls ab mit dem ersten Unfall der Saison. Und ja, dann wurde eben rote Flagge gezeigt und alles musste geborgen werden und Van Dorn wurde abgeholt. Und dann ging es weiter. Meine Güte. Und dann wurde halt ein bisschen Autorennen gefahren. Ne? Mhm. DS hat sich gut präsentiert, auch im Zeitfahren schon. Wern war immer gut unterwegs. Auch im Rennen, hat dann aber anscheinend Probleme mit dem Energiemanagement gehabt, ist jedenfalls zurückgefallen, den beiden BMWs zum Opfer gefallen, die auch im Renntempo gut dabei gewesen waren und dann eine Doppelführung inne hatten, bis dann kurz vor Schluss auch denen irgendwann die Energie ausging. Und dann hat Lukas Di Grassi von Audi zugeschlagen, hat in der letzten Runde auf der Zielgeraden noch Alex Sims überholt, das Rennen damit gewonnen. Audi, BMW, Audi, BMW und nochmal Audi, das waren die Top 5, nämlich die Grassi vor Sims, vor Abt, vor Felix da Costa, vor Robin Freins.
Genau.
Freuen sich die Deutschen, glaube ich, aber nochmal zum Betonen, natürlich war die Schlagzeile, Lukas Di Grassi gewinnt das erste Rennen,
ja, allerdings war es auch kein
wirkliches Rennen, ja, ja. Eben. Nicht ins Ziel geschafft, der Vollständigkeit halber haben es auch Mortara, Massa und Dillmann nicht, die sind auch kollidiert miteinander und haben das Fahrzeug danach abgestellt, ganz genauso wie Lotterer, Dill, Buemi und habe ich Piquet schon erwähnt?
Nein.
Nein, okay, die sind auch ausgefallen. Einfach der Vollständigkeit. Vielleicht sehen wir da übrigens früher oder später dann doch noch ein Video von. Das gab's damals Saison 1, anno 2014, auch in Donington. Da wurde auch das Rennenformat simuliert und mal so ein, auch für die Fernsehteams und so weiter, How-to-Formel-E-Rennen. Und das wurde dann über ein Jahr, glaube ich, später veröffentlicht im Internet. Vielleicht sehen wir davon auch was aus Valencia. Mal abwarten.
Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt dann mit meinem Auto über die Attack-Mode-Aktivierungszone fahre, um mir 25 Kilowatt extra Leistung zu holen, dann blinkt mein Halo lustig, ja? Wie ist denn das? Haben die das automatisiert oder sitzt da echt irgendeiner, der das Ding dann anmacht, oder wissen wir nicht genau, ne?
Ich denke, da wird ein Transponder sein, der das erfasst und das wird hoffentlich automatisiert sein im Jahr 2018 oder 2019, das wir schon bald haben. Ja, das ich will damit nicht hoffen, dass da irgendein Praktikant immer sitzt und
genau,
das entsprechend anknipsen muss, genau.
Also mich würde fast nichts wundern, aber
nee, stimmt.
Ich fände es schon auch gut, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, übertragen bekäme. Ne?
Ja.
Okay, nee, cool. Schön. Ja. Das war das.
Dann war's auch das irgendwie aus Valencia, oder?
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, dann reicht mit Valencia zurück ins Studio. Ich gebe ab an Tobi.
Der Formel E Fakt der Woche.
Wenn sich Onkel Tobi nicht verzählt hat, dann hat Nelson Piquet Jr. in der letzten Testwoche in Valencia die meisten Runden gedreht. Und zwar 246 an der Zahl. Das ist schon eine ganze Menge. Insgesamt 760 Kilometer allein in Valencia absolviert. Nelson Piquet Jr. im Jaguar-Team. Oder im Auto des Jaguar-Teams.
760 Kilometer. Junge, 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 Junge.
Meine Güte.
Schon nicht schlecht.
Ja, eine ganz schöne Menge Holz, sag ich mal.
Das ist mehr als eine halbe Saison. Von den Kilometern her.
Läuft bei denen.
Ja, Nicht so bei Nissan. Die sind jetzt, ne, die hören das jetzt gerade und denken sich, Mann, scheiße, was wir das verpasst haben. Ja, gut. 760 Kilometer, das ist schon massiv viel. Ich finde es auch cool, dass du das so eisenhart gezählt hast mit deinem kleinen Klicker. Du hast ja dieses kleine Klickding, ne, bei jeder Runde so.
1, 3, 4, 5, 6, 7.
So schnell war der nicht. Möchte ich behaupten.
Das war jetzt im Zeitraffer auch, ja.
Ach so, ja, das habe ich doch gleich rausgehört.
Alles klar.
Verstehe.
O-Ton und dann Zeitraffer draufgespielt.
Ich sehe schon, es gleitet nahtlos in den Ausklang über hier heute. Junge, Junge. Okay, ja, schön, cool. Jetzt ist die Sendung schon fast wieder vorbei. Tobi, du hast immer noch irgendwas zu erzählen zum Schluss.
Ja, nette Woche haben wir gehabt in Valencia und umso netter wird die nächste Woche auch, zum Beispiel, wenn ihr auf patreon.com/epod vorbeischaut, um euch die Woche ein bisschen zu versüßen, haben wir da ein paar nette Goodies aufgebaut für euch, zum Beispiel auch Pre- und Post-Show hören oder hier und da mal einen epod plus. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, bisher gab es auch immer die Option für eine Live-Sendung, aber weil wir uns irgendwie immer in der letzten halben Stunde erst zusammengefunden haben, gibt es fortan leider keine Live-Sendung mehr. Man konnte vorher noch auswählen, dass man alle Sendungen live hören kann bei Patreon, dem ist jetzt nicht mehr so. Aber dafür haben alle, die vorher nur, das war der Perk für $1, ne?
Mhm.
Die sind jetzt alle einen aufgestiegen und kriegen jetzt einfach die volle Lotte, wie es heißt. Es gibt eine Option für O-Töne, das heißt, alles, was wir so an Interviews aufnehmen, kriegt einen O-Ton oder hat einen O-Ton und der wird dann auch hochgeladen in dein Podcast-Feed. Ganz normal, einfach mal vorbeigucken, informieren und genießen auf patreon.com/epod. Danke an alle, die schon dabei sind.
Das habt ihr gut gemacht. Genau, dann, man kann es nämlich auch direkt dort auf der Website anhören, so wie der Tobi W. das früher gemacht hat, als er noch keine Podcast-App hatte. Muss ich ein bisschen drauf rumweilen. Ja. Ein weiterer Grund für den Wegfall von dem Live-Perk ist natürlich auch, dass der nicht so gut angenommen worden ist, dass ich sagen würde, der Hype, den wir immer vorher betreiben mussten, um einen Termin zu finden und den einigermaßen zeitnah auch zu kommunizieren. Denn wenn ich $1 bezahle, um live zu hören, dann möchte ich es gerne auch vorher wissen, wann live ist. Und das ist tatsächlich zeitweise einfach so nervig gewesen, dass ich habe den Vorschlag gemacht, das fallen zu lassen, dafür alle anderen einen $1 billiger zu machen. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Vielleicht lassen wir uns ja noch irgendwas fancy-schmancy anderes einfallen, was wir auf Patreon so treiben können, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das müssen wir dann mal angucken.
Bestimmt noch was. Wir finden bestimmt noch was.
Ja, wir finden immer irgendwas. Das muss sich ja weiterentwickeln, sonst macht's ja keinen Spaß. Die Patronaten wissen darüber Bescheid, die haben alle eine Nachricht bekommen. Ihr, die ihr keine Patronaten seid, hört das jetzt in der normalen Sendung auch, damit ihr Bescheid wisst. Denn wichtig ist, dass immer alle Bescheid wissen. Und das war's, glaube ich, auch für diese Woche. Habt ihr noch was, Herrschaften?
Nö. Ja, ich könnte jetzt durchpodcasten bis nächste Woche.
Der ist immer, wenn der Tobi die erste Stunde hinter sich hat, dann will der immer nicht mehr aufhören. Da muss man ihn, an der Stelle muss man ihn einfangen und das Outro einspielen, denn sonst werden wir diese Woche nicht mehr fertig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Nein.
Ciao.
Tschüss.